willkommen zu einer neuen Folge von CISPA TLDR, dem Podcast, in dem wir unsere aktuelle Forschung zu Cybersicherheit und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz am CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit auf den Punkt bringen. Mein Name ist Annabel Theobald, ich bin Wissenschaftsredakteurin am CISPA und ich spreche heute mit Tobias Lorenz. Tobias ist Doktorand am CISPA und Teil des LS-PhD-Programms. Er ist Informatiker mit einem besonderen Interesse an den Chancen und Herausforderungen moderner KI-Systeme. In dieser Folge sprechen wir über das von ihm entwickelte neue Verfahren Full Cert. Damit kann Tobias beweisen, dass ein KI-Modell gegen bestimmte Angriffsarten robust ist, also sicher arbeitet, auch dann, wenn jemand versucht, es zu manipulieren. Hi Tobi, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Okay, bevor wir jetzt in die wirklich schwierigen Themen einsteigen, vielleicht erstmal zu deiner Person. Seit wann bist du am CISPA?
Ich bin seit April 2021 am CISPA, also mitten in der Corona-Pandemie, habe ich angefangen mit meiner Promotion bei Mario.
Mario Fritz, eine Koryphäe hier am Zentrum. Ja, in der Corona-Pandemie einzusteigen ist natürlich irgendwie so der schlechtmöglichste Einstieg überhaupt, weil man nicht so direkt in Kontakt mit Menschen kommt. Wie ist es mittlerweile? Du bist dann ja jetzt schon in deinem 1, 2, 3, 4, 5. Jahr des Doktorats. Das heißt, du bist wahrscheinlich bald fertig.
Genau, ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen. Wir haben noch ein Projekt am Laufen, das ich gerne beenden und durchziehen will. Und dann ja, hoffentlich Ziel ist so Ende des Jahres, dann meine Dissertation abzugeben.
Okay, weißt du schon, wie es danach weitergeht?
Noch nicht genau, aber ich orientiere mich momentan Richtung Entrepreneurship, um eventuell einige der Forschungsergebnisse in die Praxis zu bringen.
Ist Full Cert auch eins dieser Ergebnisse, das eventuell in dein Startup einfließen könnte?
Das ist noch nicht ganz sicher. Ich bin momentan noch am Ausloten, was da realistisch und praxisrelevant ist, wird sich zeigen.
Okay, aber warum Entrepreneurship? Also warum nicht weiter Forschung?
Es gibt viele Gründe. Der Hauptgrund ist, dass ich gerne nicht nur ein theoretisches Paper schreiben möchte über eine Lösung, die potenziell funktionieren könnte, sondern wirklich schauen will, was braucht es in der Praxis, was ist relevant, heute an Systemen zu bauen, die dann einen wirklichen Mehrwert für die Bevölkerung bringen. Und wenn wir ein Forschungsprojekt durchziehen, dann sind das oft sehr gute Ideen, die dann abgeleitet aus der Theorie oder auch anwendungsbezogen aus der Praxis kommen. Aber wenn wir dann einen Prototyp bauen und ein Paper veröffentlichen, braucht es oft noch sehr viel Arbeit, um das dann zu einem wirklich relevanten, praxisrelevanten oder praxistauglichen System weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das mir sehr viel Spaß machen würde, zu sehen, dass es dann auch wirklich Menschen in der Praxis hilft und Leute es benutzen.
Mhm. Und das Risiko, das da durchaus mit einhergeht, scheust du nicht?
Inzwischen nicht mehr. Früher habe ich das sehr gescheut. Ich war oder bin von Natur aus ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Aber mir ist immer klarer geworden, dass in Deutschland es eigentlich kein so großes Risiko gibt. Also es gibt viele gute Startup-Programme, zum Beispiel auch eins am CISPA, wodurch es relativ einfach ist, erstmal initiales Funding zu bekommen. Und wir haben in Deutschland so viele Sozialsysteme, die einem zur Not auffangen, wenn was komplett schief gehen kann, dass eigentlich das Risiko in Deutschland gar nicht so hoch ist.
Und auch wenn sich's jetzt abgedroschen anhört, wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Genau. Ja, ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Nicht nur persönlich, sondern auch für unsere Gesellschaft.
Ja, das glaube ich auch, vor allem in diesen Bereichen.
Und letztlich, wer die Dinge umsetzt, wer die Dinge tut, der beeinflusst auch, wohin die gehen und wie diese Systeme funktionieren.
Über deine Leidenschaft dafür, sich damit zu beschäftigen, werden wir gleich noch sprechen. Was mich noch interessieren würde, ich hatte ja schon gesagt, du bist ein sogenannter LS-PhD. LS steht für European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Und LS hat sich auf die Ausbildung von Nachwuchsforschern im Bereich maschinelles Lernen und in verwandten Forschungsgebieten konzentriert. Wieso hast du dich dafür entschieden und wie genau funktioniert das?
Also LS ist erstmal ein großes europäisches Netzwerk, das das Ziel hat, alle international renommierten Forscher in Europa und inzwischen auch über Europa hinaus im Bereich KI und allen Schnittstellen, also auch zu Natural Sciences und Medizin, aber eben auch die KI-Forscher, Machine Learning-Forscher als solche zusammenzubringen. Und eins der großen Standpunkte ist eben dieses LS-PhD-Programm zur Nachwuchsförderung. Und das hat viele Vorteile, in diesem Netzwerk zu sein. Zum einen ist natürlich die Effekte von so einem Netzwerk, dass man eben vernetzt wird und ja regelmäßigen Austausch mit anderen Forschern von anderen Standorten in Europa hat. Es gibt einmal im Jahr eine LS-PhD Summer School, wo eben LS-PhD-Studenten zusammenkommen und über aktuelle Themen diskutieren. Aber ein ganz zentraler Punkt ist auch das zentrale Bewerbungsverfahren, wo man sich einmal als LS-PhD-Student bewirbt. Die sammeln dann einen großen Bewerberpool und matchen dann die potenziellen PhD-Studenten mit potenziellen Supervisors und Advisors, also Professoren. Und dadurch berührt man sich einmal zentral bei quasi allen Top-Leuten in Europa, was ein super Vorteil ist.
Du wirst ja auch von zwei Leuten betreut.
Genau, man hat auch noch einen Kursbetreuer aus einem anderen europäischen Land. Bei mir ist das Marta Kwiatkowska von der Universität von Oxford, bei der ich auch 6 Monate als ein Besuch gemacht habe, einen Research-Besuch, um einfach auch nochmal eine andere Perspektive und andere Sicht auf die Dinge kennenzulernen.
Wir beide haben uns ja auch schon öfter bei ELSA-Meetings getroffen. ELSA ist quasi unter dem Umbrella von ALICE auch ein großes europäisches Exzellenznetzwerk für Sicherung und Safer AI. Auch da hast du die Gelegenheiten zum Netzwerken immer genutzt.
Ja, ELSA ist quasi der Sicherheits-Robustness-Trustworthiness-Part von oder die Leute, die in dem Bereich arbeiten von ALICE, die dieses ELSA-Projekt gegründet haben.
Und wenn wir bei Sicherheit, Robustness sind, kommen wir ja quasi schon direkt in die Gefilde, in denen du dich sehr viel bewegst. Was ist dein Forschungsinteresse? Was ist so dein Hauptfokus?
Mein Hauptfokus momentan ist darauf, Machine Learning-Modelle, die der Grundstein für diese ganzen KI-Systeme heute sind, robuster zu machen gegen Veränderungen, sowohl in den Trainingsdaten als auch in den Daten, die später, ja, wenn das Modell verwendet wird, passieren.
Wenn du von Veränderungen sprichst, was bedeutet das genau?
Also wir schauen uns vor allem kleine Veränderungen an. Also wenn man zum Beispiel ein Bild hat, auf dem man trainieren will oder das man später klassifizieren will, dann schauen wir uns an, was kleine, oft kaum sichtbare Veränderungen für einen Einfluss auf die Machine Learning Models haben. Das ist nämlich relativ unintuitiv, dass die oft einen sehr großen Einfluss haben, obwohl wir sie kaum wahrnehmen können. Und dann gibt es Beispiele, wo wirklich kleine Bildrauschen komplett andere Outputs zur Folge haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn, was weiß ich, ein Sensor Störungen hat oder auch gezielt Angreifer kleine Veränderungen an den Inputdaten vornehmen und das dann massive Auswirkungen auf das Verhalten von diesen neuronalen Netzen hat.
Vielleicht wäre es fürs grundsätzliche Verständnis nochmal gut, wenn wir über den Trainingsprozess im Allgemeinen sprechen. Nehmen wir als Beispiel einfach mal autonomes Fahren. Wie würde ein KI-Modell trainiert, Schilder zu lesen, zu verstehen und auch entsprechend zu handeln?
Also ganz grundsätzlich, diese ganzen KI-Systeme basieren im Grunde auf künstlichen neuronalen Netzen, die eben den Vorteil haben, dass anders als klassische Computersysteme wir sie nicht programmieren müssen. Also wir müssen nicht genau beschreiben in einer Computersprache, wie sieht ein Verkehrsschild aus, sondern wir füttern das Machine Learning Modell mit ganz vielen Daten. Das fängt bei kleinen Modellen mit Tausenden von Beispielen an. Und so für diese großen Modelle, wie sie heute verwendet werden, sind das hunderte Millionen davon Beispielen, manchmal sogar Milliarden. Und dadurch, dass es einfach ganz viele Beispiele sieht, lernt das Modell für neue, vorher nicht gesehene Beispiele, die richtig zu erkennen. Also zum Beispiel bei so einem Erkennungssystem für Verkehrsschilder lernt es zu erkennen, was für ein Schild das ist, auch wenn der Blickwinkel nicht optimal ist oder es eben ein bisschen verschwommen ist, weil man schnell vorbeifährt.
Also hier kommen wir quasi von stupider Statistik dann doch zu sowas, was wirklich in die Richtung künstliche Intelligenz geht schon.
Genau, das ist gerade das Spannende. Also im Grunde genommen basieren diese Modelle alle auf statistischen Methoden. Aber durch diese massive Anzahl von Daten und Beispielen und großen neuronalen Netzen, die viele Parameter haben, die quasi wie Synapsen intern lernen, entwickelt sich gerade so etwas wie eine künstliche Intelligenz oder was wir künstliche Intelligenz nennen. Und das ist super spannend, weil wir selber noch nicht so ganz genau verstehen, wie das eigentlich funktioniert.
Ja, und wenn du den letzten Satz sagst, dann taucht natürlich noch mehr die Frage auf, wie können wir Systemen vertrauen, wenn wir nicht genau wissen, was im Hintergrund passiert und wie stellen wir eben sicher, dass sie genau das tun, was sie tun müssen, damit zum Beispiel der Straßenverkehr sicher bleibt.
Genau, das ist die große Aufgabe momentan, an der wir forschen.
Okay, wie genau sehen denn Angriffe auf KI-Modelle aus?
Ja, also die Angriffe selber sind sehr verschieden. Also wenn wir beim Beispiel von Verkehrsschildern bleiben, gibt es erstmal zur Laufzeit. Zum Beispiel gibt es eine Arbeit, die hat gezeigt, wenn man bestimmte Sticker mit bestimmten Mustern draufdruckt und diese auf Verkehrsschilder klebt, dass sie dann falsch oder gar nicht mehr erkannt werden. Es gibt auch Beispiele, wo Leute eben bestimmte quasi Angriffsmuster auf T-Shirts gedruckt haben, wodurch die Autos Fußgänger nicht mehr erkannt haben, die diese T-Shirts getragen haben. Und dann gibt es alle möglichen auch natürlichen Schwankungen, die solche Sachen oder Fehler herbeiführen können. Zum Beispiel, wenn halt Schilder verdreckt sind oder wenn der Sensor eine Störung hat, also die Kamera, der Bildsensor eine Störung hat, wegen Alter oder Hitzeeinstrahlung. Oder zum Beispiel die Wetterkonditionen schlechter werden, also es Nebel gibt, solche Dinge.
Ich sehe jetzt auch nicht jeden Tag autonome Fahrzeuge hier umherfahren. Ist das der Grund dafür, dass man das im Moment einfach noch nicht ausreichend absichern kann?
Genau, das ist einer der Gründe. Also in den USA sind die ein bisschen laxer damit. Da fahren die schon in vielen Städten rum, San Francisco allen voran, aber auch anderen inzwischen. In Deutschland gibt es dafür die gesetzliche Grundlage noch nicht. Und letztlich sind die großen Firmen, die daran entwickeln, sitzen auch in den USA. Insofern ist da vielleicht auch einfach mehr Druck dahinter, diese Technologien dann auch zum Markt zu bringen.
Deine Forschung beschäftigt sich eben genau mit der Frage, was mache ich, wenn, also diese beiden Angriffsvektoren, also Angriffe zur Trainingszeit oder auch zur Laufzeit sind möglich oder eben halt, wie wir auch festgestellt haben, einfach durch Zufälle, durch Umstände können die Daten eben eine Art Fehlerhaftigkeit aufweisen. Und jetzt hast du dich damit beschäftigt, wie man formal beweisen kann, dass KI-Modelle sicher sind, obwohl das möglich ist und in welchem Rahmen. Vielleicht kannst du uns mehr zu deinem Verfahren erzählen.
Ja, vielleicht kurz noch als Ergänzung. Also die Beispiele vorhin waren ja für die Laufzeitangriffe. Für die zur Trainingszeit, das funktioniert ein bisschen anders. Da kann man zum Beispiel, wenn man ein Angreifer ist, eine geringe Anzahl von manipulierten Daten gezielt in die Trainingsdaten einschleusen. Und das funktioniert zu Zeiten, wo eben Millionen bis Milliarden Beispiele gebraucht werden, werden die oft einfach aus öffentlichen Quellen, aus dem Internet, aus öffentlichen Daten gesammelt. Und dadurch ist es schwer, diese Masse an Daten irgendwie manuell zu durchschauen. Und dadurch können sich relativ leicht eben solche Angriffsbeispiele verstecken. Und da gibt es relativ spannende Arbeiten, die zum Beispiel gezeigt haben, dass man ein Personenidentifizierungsprogramm eine Hintertür einbauen kann, dass wenn eine bestimmte Brille aufhat, die Person nicht mehr erkannt wird. Oder zum Beispiel, dass eben gezielt, wenn ein Zettel auf einem Stoppschild klebt, dass es nicht mehr als Stoppschild, sondern als Vorfahrtsschild wahrgenommen wird. Ja, und das ist ein massives Problem für die Sicherheit von diesen Systemen. Und dadurch brauchen wir eben Verfahren, die die Robustheit sicherstellen oder zumindest ein Stück weit verbessern.
Sind das jetzt theoretische Angriffe, die ihr euch ausgedacht habt und festgestellt habt, ach ja, das funktioniert? Oder wird das auch so praktiziert? Also sehen wir das in unserem Alltag? Muss ich davon ausgehen, dass KI-Systeme, die ich nutze, davon auch betroffen sind?
Also der Ursprung war tatsächlich schon vor vielen Jahren in der Theorie, dass Leute sich überlegt haben, wie könnte man diese Systeme theoretisch beeinflussen. Das war vor etwa 10 Jahren, wo diese ersten Angriffe aufkamen. Damals waren die noch sehr hypothetisch. Auch einfach, weil diese Systeme noch nicht im Alltag verwendet wurden. Aber heute gibt es Beispiele, aus gerade bei diesen Large Language Models, also so Dingen wie ChatGPT, wo Leute erfolgreich solche Angriffe durchgeführt haben. Zum Beispiel ChatGPT wird ja auf den Daten, in dem Fall Textdaten, vom Internet trainiert. Und da gibt es eine Person, die einfach auf ihrer Homepage unsichtbaren Text dazu gemacht hat, den man so als Besucher nicht sieht, mit Anweisungen an KI bestimmte Dinge über sie zu sagen. Und dann ein paar Monate später, nachdem eine neue Generation dieser Modelle auf den aktuellen Inhalten des Internets trainiert wurde, hatte Language Model genau diese Instruktionen befolgt. Also es ist tatsächlich in der Realität möglich.
Okay, dann kommen wir jetzt aber doch zu Full Cert. Ihr habt diese Probleme, sind längst erkannt. Es wird dazu auch weitreichend geforscht. Und du hast jetzt nochmal einen ganz neuen Ansatz gesucht, um dem zu begegnen. Vielleicht kannst du uns über Full Cert mehr erzählen.
Also die Idee von Full Cert ist, dass viele dieser Verteidigungen oder Versuche, die Modelle robuster zu machen, sehr empirisch sind. Also man versucht irgendeinen Trick, indem man das Training leicht verändert oder die Daten versucht zu filtern, die Modelle robuster gegen diese Veränderungen der Trainingsdaten und Testdaten zu machen. Aber dann gab es so ein Katze-Maus-Spiel, wo die Verteidiger eben immer versucht haben, die robuster zu machen. Und dann gab es aber schlaue Angreifer, die versucht haben, das wieder zu umgehen und gezeigt haben, dass diese Verteidigungen oder diese robuster machenden Methoden gar nicht so gut waren, wie man gedacht hat erst. Sodass wir quasi eine prinzipiellere Methode brauchen, wie wir irgendwie gewisse Garantien geben können oder zumindest nahezu Garantien geben können, dass die Modelle zu gewissen Veränderungen der Daten robust sind. Und idealerweise wollen wir eben mathematische Beweise, die sagen, selbst wenn diese Modelle oder wenn die Daten verändert werden, dann verändern sich die Verhalten von den Modellen nicht.
Aus Interesse, also Robustheit ist für euch ein ständiger Begriff. Ich glaube, für Menschen draußen nicht. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es geht einfach darum, die laufen sicher und tun immer noch, was sie sollen, obwohl gewisse Störfaktoren eben mit reinkommen. Wie macht man so ein Modell robuster? Also robuster gegen, wie du eben gesagt hast, Rauschen, also Veränderungen, Mini-Veränderungen in Bildern oder eben solche eingeschleusten Nachrichten oder sowas. Wie macht man das?
Also eine sehr, oder die mit besten funktionierende Methode ist, indem man einfach beim Training solche Störungen bewusst produziert und dann eben auch auf gestörten Daten trainiert. Das ist so die einfachste und erstaunlich gute Methode. Andere gibt es, die versuchen, das zu erkennen, also zu erkennen, dass irgendwelche Bilder gezielt gestört werden und die dann aus den Trainingsdaten rauszufiltern. Aber die sind relativ einfach zu umgehen, indem man sie anders manipuliert oder quasi so manipuliert, dass sie nicht erkannt werden.
Also man kann denen quasi Fehlertoleranz einfach beibringen. Und
zu einem gewissen Grad, genau. Gibt immer einen Trade-off. Das heißt, wenn man die robuster machen will gegen so Veränderungen, ist es meistens so, dass die ein bisschen schlechter werden in dem eigentlichen Task. Also wenn es Erkennung von Schildern ist, dann haben sie eine gewisse Fehleranzahl auf normalen, nicht manipulierten Daten. Und das ist ein Trade-off, den man immer so ein bisschen im Kopf haben muss und sich überlegen, wie wichtig ist die Robustheit und wie wichtig ist die eigentliche Performance von den Modellen.
Und das hängt wahrscheinlich dann viel mit den Anwendungsbereichen zusammen. Autonomes Fahren, Medizin ist wahrscheinlich super wichtig, dass das robust ist. Und dann gibt es vielleicht Bereiche Textproduktion, wo das ein bisschen vernachlässigbarer ist, könnte ich mir vorstellen.
Und der Ansatz, den wir jetzt eben nutzen, ist nicht nur empirisch zu testen, wie robust diese Modelle sind, sondern beweisbare Worst-Case-Garantien zu geben. Also wir nehmen quasi an, dass ein Bild mit einer gewissen Stärke von Störungen behaftet sein könnte. Und dann schauen wir, was passiert mit dem Modell, wenn wir die schlimmste dieser Störungen annehmen. Also wie sehr verändert das Verhalten, wie viel schlechter wird diese Daten erkannt.
Und dann kann man das einfach quasi einkalkulieren oder?
Also dann kann man erstmal Modelle vergleichen. Also es gibt ja verschiedenste Arten von Modellen, die verschiedene Architekturen haben. Und dann kann man diese verschiedenen Modelle miteinander vergleichen und schauen, wo man halt diesen Trade-off setzt zwischen wie robust die sind und wie gut sie sind im besten Fall, also der nicht perturbierten Daten. Man kann sich überlegen, ob der schlimmste Fall akzeptabel ist oder ob man vielleicht in diesem Fall, wenn er besonders relevant ist, noch keine Machine Learning Modelle einsetzen kann, sondern erst noch die Techniken verbessern muss, wie man diese Modelle robust trainiert. Und letztlich kann es auch Richtung regulatorische Requirements gehen. Also wir haben jetzt den EU AI Act, der eben gewisse Sorgfaltspflichten für Anwender von KI-Systemen in sicherheitsrelevanten Bereichen fordert. Und das könnte eben eine Methode sein, zu zeigen, dass eben selbst unter Veränderungen von Daten das System noch robust ist.
Also das heißt, das wäre auch als mögliches Monitoring-Tool geeignet, eben für Leute, die mit solchen KI-Systemen arbeiten und die einsetzen.
Genau. Und auf der Trainingsseite letztlich kann man sagen, okay, man kann entweder verschiedene Trainingsalgorithmen miteinander vergleichen oder zum Beispiel, wenn man weiß, dass die Datenqualität sehr wichtig ist, besonders für vielleicht bestimmte Veränderungen der Daten, dann kann man zum Beispiel zusätzliche Qualitätschecks machen oder eben im schlimmsten Fall andere Daten verwenden zum Trainieren.
Also, dass man dann sich einen Datensatz sucht, der weniger verunreinigt ist.
Genau.
Funktioniert Full Search schon für sehr große Modelle oder gibt es da Einschränkungen?
Nein, also bisher ist die größte Einschränkung, dass diese Garantien sehr teuer zu berechnen sind. Dadurch funktioniert das vor allem auf kleinen Modellen. Also es ist quasi ein Research Prototype, wo wir zeigen, dass diese aus der Theorie abgeleiteten Garantien, die wir gerne hätten, im Prinzip möglich sind zu geben. Aber momentan ist es sehr teuer, diese zu berechnen. Und dadurch ist es beschränkt auf relativ kleine Modelle. Das wollen wir für die Zukunft verbessern. Also zum Beispiel ist, glaube ich, noch relativ viel Luft in einfach Ingenieursarbeit, also diese Berechnungen, die wir anstellen, noch effizienter zu gestalten, möglicherweise mit Grafikkartenunterstützung. Also diese ganzen großen Machine Learning Modelle laufen ja auf Grafikkarten primär, weil sie einfach diese großen Berechnungen sehr effizient machen können. Und wenn wir das zum Beispiel mit reinnehmen, könnte das nochmal einen deutlichen Effektivitätsboost geben. Aber es gibt so ein bisschen eine grundsätzliche Spannung zwischen, wir brauchen einfach mehr Leistungen, um diese Worst-Case-Garantien, also mehr Rechenleistung, um diese Worst-Case-Garantien zu geben, als wir brauchen, um einfach eine einfache Prediction mit so einem Model zu machen oder normales Training ohne Garantien. Das heißt, mit zunehmender Rechenleistung werden wir größere Modelle zertifizieren können. Aber natürlich werden die Modelle auch größer, wenn wir mehr Rechenleistung zur Verfügung haben, weil sie dann für den Haupttask, für den sie trainiert werden, auch besser werden. Also wird es da immer so ein bisschen ein Spannungsfeld geben, wo man einen Trade-off hat zwischen Modellgröße und wie sehr man diese Garantien geben kann.
Es hört sich einfach mal wieder danach an, als ob das eine Kostenfrage ist, ne? Also Sicherheit kostet an dieser Stelle.
Genau, es ist eine Kostenfrage, sowohl im monetären Sinne, als auch in, wie sehr ist man bereit, kleinere Modelle zu verwenden, die vielleicht nicht das letzte bisschen Performance rausholen können, aber dafür man Sicherheit hat, dass sie auch im schlimmsten Fall noch einigermaßen funktionieren.
Weil du eben gerade selber den EU AI Act erwähnt hast, wie machen das jetzt aktuell Betreiber von solchen kritischen KI-Systemen, wenn die die Möglichkeiten noch gar nicht haben, dafür wirklich Sicherheitsgarantien geben zu können? Weißt du das?
Also der AI-Act ist ja noch relativ neu. Das heißt, es gibt jetzt seit September, glaube ich, letzten Jahres eine Kommission in der EU, die damit beschäftigt ist, Standards zu entwickeln, wie solche Modelle zertifiziert oder getestet werden, um den AI-Act zu erfüllen. Das heißt, momentan gibt es noch keine irgendwie klare Richtlinie, wie das gemacht wird. Heutzutage, wenn Firmen ihre Modelle testen, ist es vor allem empirisch. Das heißt, die machen quasi einen Red Teaming, also simulieren einen Angriff und schauen, was passiert.
Also genau das, was du eben gesagt hast, wo man quasi ausprobiert und dann von gewissen Annahmen ausgehend das so machen muss. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir in die Mathematik hinter Full Cert einsteigen können. Ich glaube eher nicht. Oder gibt's da, kannst du was verraten, was genau ihr gemacht habt, was euch das ermöglicht, jetzt eben diese formalen Garantien zu geben?
Also es wird vielleicht ein bisschen technischer, aber wir können es versuchen. Auf einem hohen Level quasi nehmen wir an, also wir haben einen Datenraum. Ein Bild kann man als vierdimensionalen Vektor darstellen. Und was wir annehmen ist, dass ein Datenpunkt, aus welchem Grund auch immer, entweder durch natürliche Perturbationen oder durch einen Angriff, kleine Veränderungen in den Werten der einzelnen Pixeln haben kann. Also jedes Pixel kann zum Beispiel, hat ja einen Farbwert, und dass dieser Farbwert leicht abweichen kann. Und da treffen wir eben eine Annahme, dass im schlimmsten Fall dieser Farbwert so und so viele Stufen ändert. Wir nennen das ein Epsilon, also ein quasi Konstante. Und wir simulieren quasi, was passiert, wenn alle diese Bilder, die innerhalb dieser Grenze liegen, durch dieses Modell durchlaufen würden. Mhm. Also wir machen quasi eine Ober- und Untergrenze auf dem Bild. Und dann für jede Operation, also jede Berechnung, die dieses Netzwerk durchführt, bilden wir auch solche Grenzen. Und dadurch können wir quasi abschätzen, was die im schlimmsten Fall die Werte sind, die am Ende rauskommen. Und dann, wenn wir diese schlimmsten Werte quasi anschauen, dann können wir entscheiden, ob das Modell noch einigermaßen sinnvolle Dinge tut oder eben nicht mehr. So ganz grob.
Ganz blöd gefragt, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Pixel aus der Nase eines Hundes, das ist schwarz, deshalb erkennbar als Nase und plötzlich wird das aber fellfarbig und dann wird die Nase nicht mehr erkennbar. Ist das ein Beispiel, um das irgendwie anschauen zu machen?
Das wäre ein sehr extremes Beispiel. Meistens nehmen wir an, dass es halt ein kleines bisschen helleres Schwarz wird.
Okay.
Aber im Prinzip ja, genau. Und wer die Details wissen möchte, kann gerne das Paper anschauen. Das ist öffentlich verfügbar.
Ja, wir werden es auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Also wer da reinlesen möchte, bitte gerne. Wir haben drüber gesprochen, es geht im Moment nur für kleine Modelle. Du sagst, es ist auch noch sehr aufwendig. Das heißt, wir werden jetzt nicht erleben, dass das sofort in die Praxis überführt werden kann, außer du schaffst es, das in deinem Startup gangbar zu machen. Also wir haben jetzt einen Forschungsprototypen für bestimmte Anwendungsfälle. Denkst du, dass die Grundidee dafür geeignet ist, das auch irgendwann auf ganz große Modelle, auf Foundation Models oder so anzuwenden?
Das ist natürlich die große Preisfrage, an der wir forschen.
Okay.
Ich habe schon Hoffnung, dass nicht nur diese ganz kleinen Prototypenmodelle funktionieren, sondern man es zumindest zu einigermaßen praxisrelevanten Größen erweitern kann. Es gibt noch andere Ansätze. Wir haben jetzt einen sehr rigorosen gewählt, der wirklich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit den schlimmsten Fall abdeckt. Es gibt zum Beispiel probabilistische Ansätze, wo man halt nur noch eine 99-prozentige Sicherheit hat, was für die Praxis vielleicht auch schon sehr gut ist, aber besser skaliert auf größere Modelle. Und wie gesagt, also ich glaube schon, dass auch auf der technischen Seite noch ein bisschen Performance rauszuholen ist. Und auch von der Theorie man noch einige Tricks oder andere Trade-offs einbauen kann, die das skalierbarer machen. Wir haben ein Follow-up-Work, das das gleiche Problem aus ein bisschen einem anderen Blickwinkel anschaut. Das größte Problem mit der Full-Cert-Arbeit war, dass wir eben diese einfach nur Ober- und Untergrenzen für jeden Wert annehmen und dadurch relativ schnell Unsicherheiten in unsere Abschätzung des Worst-Case reinbringen. Also wir garantieren, dass wir immer den Worst-Case mit in unseren Grenzen haben. Aber es kann sein, dass wir die Annahmen etwas relaxieren müssen und auch eigentlich stabile Werte als instabil annehmen. Was dazu führt, dass immer, wenn wir sagen, das System ist sicher, es auch wirklich sicher ist. Aber manchmal wir sagen müssen, wir wissen nicht, ob es sicher ist, obwohl es eigentlich sicher ist. Um es einfach berechenbarer zu machen. Und durch diese Approximationen oder Überapproximationen kommen Ungenauigkeiten in das System, was es auf kleinere Modelle begrenzt. Und was unsere Follow-up-Arbeit jetzt anschaut, ist, was passiert, wenn wir das weniger überapproximieren. Wir tun das, indem wir das komplette Training von dem Modell als ein Optimierungsproblem aufstellen und dieses dann lösen, wodurch wir eben nicht nur diese groben Grenzen haben, sondern auch die Zusammenhänge, also wie hängt der Output von dem Input der verschiedenen Pixel ab. Und dadurch haben wir mehr Informationen, was es noch teurer zu berechnen macht, aber stabiler im Training und wir genauere Grenzen für die Robustheit geben können.
Okay, wie heißt das neue Verfahren, das ihr entwickelt habt?
Wir haben es MIBCERT genannt, also MIBP-CERT. MIBP steht für Mixed Integer Bilinear Programming, was dieses Optimierungsverfahren ist, das wir anwenden, um es zu zertifizieren.
Das ist jetzt für Laien nicht so handy, aber okay, damit müssen wir jetzt leben.
Vielleicht ist der Name noch optimierbar.
Nochmal zurück zu FullCert zu kommen, die Möglichkeit damit Modelle zu zertifizieren, ist das eine, dass eure Forschungsergebnisse sind immer Open Source zugänglich. Ihr habt eine Open Source Library namens Boundflow auch zur Verfügung gestellt. Was steckt dahinter und wer kann das benutzen?
Genau, also benutzen kann es jeder. Es ist öffentlich als Open Source in GitHub verfügbar. Boundflow ist quasi die Technik, die wir benutzen, um die Garantien während des Trainings zu berechnen. Also normalerweise werden Machine Learning Modelle auf öffentlichen Bibliotheken wie PyTorch, das von Meta entwickelt wurde, trainiert. Die unterstützen aber nicht diese Worst-Case-Bounds während des Trainings zu berechnen. Und deshalb haben wir quasi unsere eigene Bibliothek implementiert, mit der man Modelle trainieren kann und eben diese Bounds und diese Worst-Case-Bounds berechnen beim Training.
Also Bibliotheken vielleicht nochmal für Laien gesagt sind quasi entweder kleine Code-Teile oder irgendwie also austauschbare architektonische Teile, die man dann einfach für so einen Modellbau nochmal benutzen kann, damit man nicht immer von Anfang bis Ende alles denken muss. Ist das richtig?
Ja, das ist quasi ein Baustein für Software, die es bestimmte Funktionen anbietet, damit nicht jeder wieder von null anfangen muss bei jedem Programm.
Denkst du, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken mit solchen Verfahren, wir haben eben drüber gesprochen, dass eben die EU gerade daran arbeitet, herauszufinden, was es eben an Zertifizierungslösungen braucht. Denkst du, dass der politische Wille dazu führen wird, dass man da schneller und besser vorankommt und auch effizientere Lösungen auf die Beine stellen kann?
Generell die komplette Sicherheits- und Zuverlässigkeitsforschung für KI ist sehr gepusht von vor allem der EU, aber auch anderen Gesetzgebern, zum Beispiel in Kalifornien, gibt es inzwischen ein ähnliches Gesetz. Und so langsam kommen viele Regionen der Welt nach. Und dadurch ist natürlich das entsprechende Interesse und dadurch auch die finanzielle Förderung für die Forschung vorhanden. Ob es jetzt direkt dazu führt, dass wir bald alle Modelle zertifizieren können, wage ich zu bezweifeln. Dafür ist es noch zu sehr in den Grundlagen und muss noch weiter entwickelt werden. Aber ich bin optimistisch, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und langfristig zumindest in bestimmten Anwendungsfällen relevant wird.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn an dieser Stelle Vertrauen einmal verloren ist, dass es sehr schwierig sein wird, das wieder zurückzuholen. Deshalb glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Forschungsbereich ist. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Das sehe ich ähnlich, ja. Das ist mein Forschungsthema.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, über alles Wichtige gesprochen und ich hätte für dich noch 5 schnelle Fragen fürs Ende.
Oh, okay.
Erste Frage, ganz easy peasy. Benutzt du selber ChatGPT oder andere KI-Systeme und wenn ja, wofür am meisten?
Ja, auf jeden Fall, täglich. Ich benutze es für alles, was so stupide Textarbeiten sind, auf die ich eigentlich keine Lust habe.
Also Paper schreiben mit ChatGPT.
Paper schreiben gar nicht so viel. Ich finde, Paper schreiben ist ein Prozess, der mir A, sehr viel Spaß macht und B, während des Schreibens ich viel reflektiere über die Dinge, die ich gerade schreibe oder schreiben möchte und dadurch neue Erkenntnisse oft bekomme oder wie man Dinge anders darstellt und das würde alles verloren gehen, wenn ich das generieren lassen will. Wofür ich es bei Papern benutze, ist, um Paragraphe zu kürzen oder Rechtschreibung zu kontrollieren, solche Dinge. Aber nein, es ist mehr so blöde E-Mail an irgendeine Versicherung schreiben oder Internet suchen, teilweise automatisieren. Inzwischen haben die Modelle sehr gute Suchfunktionen eingebaut, wo ich dann eben nicht mehr selber die 3 Links durchklicken muss, sondern eine Zusammenfassung bekomme. Oder inzwischen sogar auch beim Programmieren viel. Also gerade so Aufgaben, die sehr stupide sind, wo nicht viel technisches Know-how verfügbar sind, so Frameworks, wie man die am besten einbindet oder Code von einer Sprache in die andere übersetzen, solche Dinge. Das funktioniert schon sehr gut.
Also das können die auch dann wirklich, ohne dass man ständig alles nachkontrollieren muss.
Genau, also man muss natürlich schon auch gucken, dass nicht völliger Quatsch passiert, aber meistens sind die Resultate relativ gut, ja.
Wenn du dich so viel mit den Schwierigkeiten, Problemen, Angriffsvektoren beschäftigst, hast du dann manchmal selber Sicherheitsbedenken, wenn du KI im Alltag nutzt?
Es ist immer irgendwo im Hinterkopf. Bisher haben wir keine super flächendeckenden Angriffe beobachtet. Aber natürlich bin ich vorsichtig, mich nicht komplett auf die Antworten von KI zu verlassen. Schon einfach, weil die oft Dinge halluzinieren, aber natürlich auch sicherheitsrelevante Dinge passieren. Zum Beispiel Links klicke ich selten direkt an, sondern suche halt im Zweifelsfall die Webseite selber nochmal bei Google. Solche Dinge, das sind so die. Und ich gebe dem Model keinen Zugriff auf meinen vollen Computer, wie manche Leute das inzwischen tun, dass es selber die E-Mails durchforsten kann und solche Dinge. Okay. Also da bin ich schon noch ein bisschen vorsichtig.
Also das heißt, der Trend von KI-Agenten, der macht dir aktuell noch Sorgen? Oder? Weil ich glaube, die sollen genau das dann.
Nicht Sorgen direkt, aber also ich finde es erstmal sehr beeindruckend, was da möglich ist und was passiert. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man sie gezielt für die Dinge einsetzt, wo es okay ist. Ihnen Grenzen gibt, was sie dürfen und was sie vielleicht nicht tun sollten. Mhm. Und wo vielleicht auch nochmal der Mensch einmal sagen muss, okay, ich will das tun oder auch nicht.
Hast du schon mal ein KI-System ganz gezielt versucht auszutricksen mit Prompts speziellen oder?
Natürlich, als sie rauskam, haben wir das alle getan.
Okay, also Massenbeschäftigung der Forschenden hier. Gibt es einen KI-Hype der letzten Jahre, der dir so richtig auf die Nerven gegangen ist?
Ich glaube nicht. Also ich bin generell super positiv eingestellt zu KI. Ich glaube, dass es viele Dinge verbessern kann, ein Riesenpotenzial hat. Viele Dinge, die wir eben stupide sind oder die wir nicht so gerne tun, zu automatisieren. Man muss es nur wie immer, es ist ein Tool, das sowohl für gute als auch schlechte Dinge eingesetzt werden kann. Und wir müssen einfach die Sicherheitsrisiken kennen und damit wir gegensteuern können.
Du hast es eben schon so ein kleines bisschen angedeutet, aber ich will dich trotzdem einmal explizit fragen. Gibt es Tipps für Laien, die du denen geben kannst, worauf sie achten sollten im Umgang mit KI-Systemen?
Also das eine ist, eben nie 100% zu vertrauen. keine KI ist immer richtig, die wir heute haben zumindest. Das wird deutlich besser. Also wenn ich an die ersten Iterationen von so Chatbots denke, die haben noch sehr viel falsche Informationen wiedergegeben. Das wird immer besser, aber es ist noch nicht gelöst. Das heißt, am besten die Antworten immer nochmal überprüfen oder zumindest den Menschenverstand nicht komplett ausstellen und einmal überlegen, ob das stimmen kann. Ja, dann wie gesagt, Links vorsichtig sein, wenn man sie direkt anklickt. Da kann viel passieren, dass man nicht möchte, wenn das der falsche Link ist. Also gerade bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Einloggen zu Accounts oder noch schlimmer, irgendwelche Bank- oder Gesundheitsseiten, lieber nochmal einfach den Namen der Institution bei Google eingeben und dann auf den Link klicken. Die sind meistens zuverlässiger.
Okay, also du glaubst schon, dass das auch in Zukunft ein wirklicher Angriffspunkt wird, wo wieder Phishing und sowas groß wird.
Also es gibt viele Arbeiten, die das zeigen, auch an realistischen Systemen, unter anderem aus unserer Gruppe. Ich glaube, Sahar war mal am Podcast, hat ihre Arbeit dazu vorgestellt. Das war eine der sehr frühen. Inzwischen gibt es viele mehr, die zeigen, wie wirklich reale Systeme ausgenutzt werden können und teilweise auch in der Realität schon ausgenutzt wurden. Zum Beispiel im Bereich Kryptowährung gibt es einige Scams, die darüber liefen. Und wo genug Incentive ist, wird es Angriffe geben, ja.
Das heißt, wir müssen leider immer noch auf der Hut bleiben. Aber wir lavieren uns ja jetzt schon eine ganze Weile durch. Es wird klappen.
Genau.
Tobi, es war ein tolles Gespräch. Ganz vielen Dank an dich und ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder.
Vielen Dank. Ja, sehr gerne.